Christoph, welcher Teil deines Lebens sollte von Ludwig Göransson vertont werden?
Also von Ludwig Göransson lasse ich mir natürlich eigentlich jeden Teil meines Lebens ganz gerne vertonen. Wahrscheinlich eher so die nachdenklichen späten Studienjahre, wo ich mir überlegt habe, wohin geht's mit meinem Leben. Da könnte ich mir so eine Suite von Ihnen sehr gut vorstellen.
Mhm. Ja, vielleicht auch so verschiedene, was waren denn da für Optionen im Raum? Weil dann könnte man ja auch so Astronaut vielleicht, dann wird es so ein bisschen spacig oder dann noch so Folkmusiker, ne? Da kann man so ein bisschen aus dieser Tradition schöpfen, vielleicht so in der Richtung.
Ja. Von all den Berufsoptionen, die ich jemals hatte, war Folkmusiker noch nicht dabei, aber ja, vielleicht ist das was, wo ich drauf gekommen wäre, wenn ich eben den Göransson-Soundtrack für mein Leben gehabt hätte. Ne?
Ja, das kann sein. Clara, hast du was?
Naja, es setzt ja voraus, dass man in irgendeiner Weise ein tolles Talent oder eine Berufung hat, die sich gut auf der Leinwand machen würde und mein Talent ist Filme schauen. Also fürchte ich, wird es ein bisschen schwierig.
Aber du arbeitest ja auch in London und so. Ich sehe dich auch immer so ein bisschen wie in Industry, dass die Leute also am PC sitzen und irgendwelche Deals machen oder sowas. Also da kann ich mir Göransson, glaube ich, ja, auch ganz gut vorstellen. Ja.
Das ginge natürlich, das stimmt.
Ja, ich bin neulich im Wohnzimmer hingefallen, die meisten Unfälle passieren im Haushalt, weil ich zu schnell um die Ecke gelaufen bin. Und das mit diesem Tenet, diesem und dann sieht man so, wie sich mein Gesicht verzieht und ich nochmal so in Zeitlupe nochmal so zurück aufstehe und überrascht bin. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast heute mit Christoph Dobitsch.
Moin, moin.
Und Clara Atlanta-Krön.
Hallo.
Und wir sprechen über Ryan Cooglers Sinners. Oder natürlich, wir wollen ja auf Deutsch hier bleiben, Blood and Sinners. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid, Christoph und Clara, um über diesen Film zu sprechen. Ein Film, bei dem ich das Gefühl habe, in den USA explodiert der komplett. Also da ist der ultra erfolgreich. Es ist der absolute Hype-Film. Leute sprechen schon vom Film des Jahres. Und in Deutschland hat man so das Gefühl, so ganz schwappt der Hype nicht rüber. Also viele schauen sich den auch an und es ist auch nicht leer in den Kinos komplett. Aber manche haben ihn wohl auch, was ich so im Discord gelesen habe, jetzt schon aus dem Programm rausgenommen. Also oft gleicht sich das ja so ein bisschen an, ne? So das Hype-Level und so der Erfolg von so Filmen. Und hier hat man das Gefühl, aha, irgendwie drüben in den USA ist es besonders, besonders krass mit diesem Film. Der ist ja von Ryan Coogler. Wir kennen ihn vielleicht von Fruitvale Station, der Film, ja, der ja auch Michael B. Jordan bekannt gemacht hat. Dann zwei Black Panther-Filme, dann zwei Creed-Filme, jetzt dieser. Clara, wie ist die Stimmung in London und wie ist es da? War es voll bei dir im Kino?
Ja, ich habe tatsächlich erst keine Karte mehr bekommen. Also es ist teilweise dem geschuldet, dass der Film hier doch ganz gut ankommt und teilweise meiner Planungssicherheit, weil ich natürlich irgendwie 10 Minuten vorher drauf gekommen bin, dass ich den Film gesehen haben sollte, wenn wir heute drüber sprechen. Aber das Kino war voll. Wie gesagt, ich konnte mich irgendwo noch reinquetschen und auch bei der Sichtung, die ich jetzt hatte, war das Publikum auch wirklich größtenteils begeistert. Zumindest die Hälfte, die für die Post-Credit-Scene da geblieben ist. Die andere Hälfte, auf die bin ich ein bisschen sauer, dass sie durchs Bild gelaufen sind, aber nein, es war voll. Also ich glaube, hier kommt er ganz gut an, aber der wird auch extrem beworben. Also auf den klassischen roten Doppeldecker-London-Bussen, die man sich so vorstellt, sind überall Sinners-Plakate. Schon seit Wochen. Und auf jeder Werbetafel ist er eigentlich zu sehen aktuell.
Also einerseits, ne, dem Kino geht's schlecht und man weiß nicht, wie man bestimmte Filme vermarkten soll, aber dann hat man doch immer wieder jetzt so im Monatstakt eigentlich das Gefühl, es kommen die großen Brecher rein, die dann auch die Leute reinziehen. Also Minecraft war natürlich der übelste Hit. Nosferatu kann ich mich aber auch erinnern, dass die Kinos berstend voll waren. Jetzt ist schon der nächste Film. Diesmal ja ein Originalstoff, was ja ganz schön ist. Christoph, wie war's bei dir? Und was mich natürlich von euch beiden interessieren würde, wie steht denn ihr so zu Ryan Coogler? Weil ich habe das Gefühl, so ein bisschen so ein komischer Regisseur, bei dem wir also natürlich schon viel jetzt gesehen haben, was er so macht. Aber so das richtig Interessante, hat man das Gefühl, kommt vielleicht jetzt erst. Wobei, nee, ich will Black Panther das sicherlich nicht absprechen, dass das also für mich einer der interessantesten Marvel-Filme auf jeden Fall war. Ja. Aber das ist natürlich auch auf so einem bestimmten Level. Und jetzt wagt man sich ins Genre. Ich denke, das wird noch spannend, was er so macht. Ich bin aber immer, auch nach diesem Film, noch nicht so der große Fan von ihm. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Christoph.
Also ich finde schon, dass er konsistent echt gute Sachen raushaut. Also ich gebe dir recht, Black Panther ist einer der interessantesten Marvel-Filme. auch wenn man merkt, dass er vom Studio so ein bisschen eingefangen wurde. Fruity World Station fand ich natürlich einen sehr starken Auftakt. Ich mochte eben sogar den ersten Creed ganz gerne, auch wenn es irgendwie ein Rehash von Original Rocky war. Und bei Sinners oder Blood and Sinners hatte ich jetzt auch wirklich das Gefühl, der kann seine Stärken und sein Ensemble ausspielen. Der kann sich auch mal so ein bisschen frei machen und ein unübliches Projekt durchsetzen, was ihn vielleicht mehr am Herzen liegt, gerade nach diesen Studioaufträgen. Also von daher bin ich zumindest interessiert an dem, was Coogler macht. Und was das Kinoerlebnis angeht, gibt es von mir jetzt schon so ein bisschen Standing Ovations. Also vom reinen Kinogang war es einer der schönsten Filme des Jahres. Also das Kino war voll. Ich habe eine frühe Vorstellung geschafft, wo der Hype noch nicht so war. Ich hatte das enorme Glück, mit meiner Partnerin reingehen zu können, die nicht genau wusste, worum es geht, die sogar eher gedacht hat anhand des Materials, was ich ihr gezeigt habe, dass es so eine Art True Detective Geschichte ist. Und das ganze Kino war ziemlich elektrisiert. Die Stimmung war super. Es hat sich irgendwie eine emotionale Achterbahn da entsponnen, die echt fabelhaft war. Also vom reinen Filmschauerlebnis fand ich es wirklich fantastisch. Und die Tatsache, dass wir jetzt schon den zweiten Vampir-Überraschungshit innerhalb eines Jahres quasi besprechen und dass das Snow White Remake gefloppt ist, wird einen fast Hoffnung auf Hollywood machen, wenn nicht Minecraft so erfolgreich wäre gerade.
Das stimmt, ja, da wissen wir nicht. Also, es ist schade, dass wirklich so der, also ich habe ihn nicht gesehen, den Minecraft-Film, aber das wirklich so der Malen nach Zahlen mäßigste, ihr müsst einfach nur irgendwelche Memes sagen und dann flippen die Leute aus, Film halt auch so erfolgreich war. Sonst würde man sagen, nee, Leute können schon so die Spreu vom Weizen trennen, aber jetzt, wenn ich so Studio-Head wäre, wäre ich, nee, komm, wir machen den. Was ist denn noch so? Wir machen den Fortnite-Film. Hauptsache, die Leute sagen irgendwie, Mist, jetzt fällt mir kein Fortnite-Meme ein. Egal, wir gehen weg von diesem Thema. Clara, Vampire wurden jetzt schon angesprochen. Wir haben ja das Vampirfilm-Special gemacht, zusammen mit Lukas, wo wir in dieses Thema noch mal rein sind und wo uns natürlich, Clara, ganz klar war, dass Vampire natürlich immer ziehen und dass man jederzeit wieder so einen großen Vampirfilm rausbringen kann. Hast du das interessiert jetzt auch unter diesem Aspekt noch mal geschaut und hast du so eine Historie mit Ryan Coogler, wie findest du den so?
Also erstmal zu den Vampiren. Ich finde es fantastisch, was hier für ein Genre-Mix geliefert wird und wie plausibel da Vampire als Figur reinpassen. Und wir sollten später auf jeden Fall auch noch darüber sprechen, welche Elemente so die klassischen Vampir-Themen sind und was benutzt wird, um komplett andere Themen zu transportieren. Ich finde, es ist sehr intelligent gemacht in diesem Film. Der Regisseur selber war schon jemand, von dem ich eigentlich, ja, also ich habe fast die gesamte Filmografie geschaut, habe die gerne geschaut, bin auch ein heimlicher Creed-Fan und finde es aber trotzdem herausragend, welchen Schritt er eine komplett andere filmische Welt jetzt eigentlich gemacht hat. Nicht nur, was eben den eben gerade schon angesprochenen Genre-Mix angeht, sondern auch, was die Bildgewalt angeht. Also, da ich möchte Black Panther und Creed überhaupt gar nicht absprechen, dass die handwerklich gut gemachte Filme sind. Also, das sehe ich jedenfalls so. Aber was wir bei Sinners geliefert bekommen, teilweise an einer poetischen, fast hypnotischen Art und Weise die Geschichte voranzutreiben, ist nochmal ein ganz anderes Level. Also ich war total umgehauen, aber überrascht wahrscheinlich auch keinen, wenn es um Vampire geht, dass ich jetzt Fan dieses Films bin. Aber ja, also sehr gut.
Ein kleiner Shoutout an der, also klar, Shoutout an der Stelle, die Kamerafrau, das Name ich hoffentlich richtig ausspreche, Autumn Durald Akapor, ist die erste Kamerafrau, die einen Film auf IMAX gedreht hat. Also von daher erstmal geile Sache. Und der Film läuft halt auch mindestens in 3, wenn nicht sogar nach Land 4 oder 5 verschiedenen Formaten. Also unterschiedliche IMAX-Formate, wie viel oder wie wenig du davon siehst, ob du es auf Film oder digital siehst und so weiter und so fort. In London läuft jetzt gerade eine der einzigen analogen Kopien europaweit, weiß ich. Und jedes Format sieht total geil aus. Es scheint immer eine andere Seherfahrung zu sein, aber wer Interesse hat, einmal die Kamerafrau bitte googeln und sehen, wie die erklärt, was sie gefilmt hat. das lohnt sich wirklich sehr.
Ja, ich fand den Genre-Mix nicht so gelungen. Ich fand den Film ziemlich hässlich und ich bin nicht so davon überzeugt, was hier so Matsch gemacht wird. Reden wir doch mal über Sinners. Ja, das ist ein Film von Ryan Coogler. Wir haben es gerade schon angesprochen. Und hier ist es jetzt so, dass wir eine Geschichte zu sehen bekommen, die natürlich sich an vielem bedient irgendwie oder viel halb zitiert oder weiterdenkt, was wir vielleicht schon so kennen aus dem Kino. Also Clara, wir haben ja unser Vampirfilm-Special gemacht, das ihr hören könnt, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Und da haben wir auch so ein bisschen, nicht so viel, also wir haben über Ganja und Hess gesprochen, ne? Einer der großen quasi schwarzen Vampirfilme, der später von Spike Lee ja auch nochmal so ein Reimagining bekommen hat. Blackula habe ich so ein bisschen angesprochen. Also es gibt ja bei dem Vampirbild immer so die Idee, was kann das alles sein? Und es gibt natürlich diese Idee der Gesellschaft der Nacht und kann der Weg in die Gesellschaft der Nacht eine Befreiung sein aus der irdischen Existenz und aus den Problemen, mit denen man sich gesellschaftlich hier rumschlagen muss oder nicht. Das ist zum Beispiel ein Thema, das Sinners aufgreift. Dann ist Sinners im Southern Gothic verortet. Das kam irgendwie recht zufällig. Es ist gerade so ein Videospiel rausgekommen, South of Midnight, und ich hatte dazu einen Deutschlandfunk-Beitrag gemacht und mit Stefanie Sommerfeld dafür ein Interview gemacht, die ist Amerikanistin, und die hat mir nochmal so komplett erklärt, wie ist das eigentlich mit Southern Gothic, also wie fängt das eigentlich an, ne? Dass so die Gothic-Literatur auf einmal in den USA, dann auch in die Südstaaten kommt, und Edgar Allan Poe gilt da so ein bisschen als Vater dieses Genres, ne? Also wo schon so gesagt wird, so dieses, ja, sagen wir, dieses schöne Bild von den Südstaaten, ne, wo alles so seine Ordnung hat und man in diesen riesigen Häusern lebt und sowas. Das fängt bei Edgar Allan Poe dann halt an, dass es so sich im Verfall mittlerweile befindet. Und dann kann man quasi über die Jahre und Jahrzehnte sehen, wie das immer komplexer wird, das Genre eigentlich, ne? Also wie erstmal nur so eine leichte Kritik da drin ist, wie dann auf einmal eine stärkere Kritik reinkommt, wie dann auf einmal es auch schwarze Hauptfiguren gibt und wie das Genre mittlerweile dann stärker auch um Frauen sich dreht und um die Gemeinschaft auch, die man hat, und auch dann die Wurzeln, die man wieder in Afrika hat, und wie das alles so verwoben wird und so weiter. Und das fand ich ganz interessant, weil dieses Videospiel South of Midnight fängt auch an mit so einer Holzschnittzeichnung quasi und so eine Erzählung von der großen, vom großen Gewebe quasi, das alles umspannt, und ganz ähnlich beginnt ja auch Blood and Sinners oder Sinners, also verortet sich auch so ein bisschen in diesem Genre. Und es gibt hier zwei Brüder, dann das ist da quasi der erste große Trick, den Ryan Coogler aus dem Hut zieht, das ist, dass Michael B. Jordan eine Doppelrolle spielt, nämlich er spielt Zwillinge Smoke und Stag, die im Krieg waren, die bei Al Capone oder Al Capone irgendwie um Geld gebracht haben, das findet man, merkt man später noch so, die zurückkommen in ihren Heimatort aus Chicago, wo sie eigentlich groß durchstarten wollten und da einen Juke-Joint aufmachen wollen. Also ein Ort, ursprünglich eigentlich so für die schwarze Bevölkerung, wo man dann zusammen feiern konnte, wo man zusammenkommen konnte, denn das spielt in der Jim Crow-Era. Und Jim Crow ist quasi die Zeit nach der Abschaffung der Sklaverei, bei der es schon mehr Freiheiten für schwarze Menschen gab, aber gleichzeitig natürlich es diese riesige Segregation gibt und der Rassismus natürlich immer noch eklatant ist und man auch immer noch sieht, dass manche Menschen in so Sklaverei-ähnlichen Verhältnissen leben. Und wir sehen die beiden eigentlich, wie sie durch diesen Ort durchgehen und verschiedenen Leuten sagen, ey, da ist heute Abend eine Party in diesem Juke-Joint, den wir übrigens Ku Klux Klan-Anhängern abgekauft haben. Und dann dauert das eine Weile, ne, bis das alles so stattfindet irgendwann. Dann gibt es irgendwann diese große Party und dann merken wir, ah, es gibt unter irischen Immigranten einen Vampir, der vorher von Native Americans gejagt wird, der andere Ku Klux Klan-Member auf seine Seite ziehen kann. Also die werden auch Vampire und die greifen dann quasi diese Party an oder versuchen da Eintritt zu bekommen. Denn erstaunlicherweise ist diese Frage, darf man eintreten oder nicht, die wir auch aus dem Vampir-Genre kennen, hier eine, die sehr, sehr stark auch im Mittelpunkt steht. Christoph, vielleicht fängst du mal an. Was hast du so von diesem Film gehalten? Wie fandst du es?
Also wir müssen gleich auf jeden Fall noch über deine Aussage reden, dass du das Wort hässlich in den Raum hast. Also,
ja, wie Nosferatu auch, finde ich. Ziemlich hässlicher Film in großen Teilen. Ja, ich bin ganz verwundert.
Genau, viel anderes, was für dich nicht gelungen ist, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, auch wenn ich es nicht nachempfinde. Aber das Wort hässlich kann ich tatsächlich hier bei dem Film schwer verorten. Aber na gut, different folks, different strokes und so weiter. Also für mich ist der Film total rund gewesen. Ich hatte eben das Gefühl, also eine Sache, die ich unglaublich gerne mag, ist das filminterne Worldbuilding. der macht für mich eigentlich drei Themenkomplexe auf, die ineinander überbluten. Nämlich einmal die Gangstergeschichte, von der wir eigentlich fast nichts mitbekommen, außer die Erzählung aus Chicago, die jetzt so rüberschwappen. Dann eben dieser Vampir-Mythos, wo auch irgendwie einiges in Unklaren gelassen wird und uns nur diese Mythologie, auch die mit Musik verbundene Mythologie zu tun hat. Also, dass es bestimmte Leute gibt, die besondere Dinge mit Musik schaffen können. Und dann eben aber, was es alles zusammenhält, diese Südstaaten-Geschichte über Slavery, über Racism, über Belonging und so weiter und so weiter. Und all diese Welten fühlen sich für mich unglaublich passend umgesetzt an. Und das war für mich der große Spaß am Film, dass sie sich am Anfang eine halbe Stunde, vielleicht sogar eine dreiviertel Zeit lassen, um durch dieses neue Dorf zu gehen oder die kleine Stadt und wir die Leute kennenlernen, die später halt in diesen Klimax verstrickt sein werden. Ich fand, der Zwilling-Trick mit den zwei Michael B. Jordans ist komplett nahtlos. Also ich hätte nie bewusst daran gezweifelt, dass da zwei Leute sind. Und ich fand den atmosphärisch total stark, was auch damit zu tun hat, dass mich der erste Jumpscare, der richtig, richtig billig und ein bisschen feige war, komplett bekommen hat. Also meine Antennen waren noch nicht ausgefahren, das Kino war relativ laut und gleich in den ersten 5 Minuten kommt halt ein Jumpscare out of nowhere, der mich halt für den Rest des Films in Alarmbereitschaft gesetzt hat. Also für mich ist es halt was auf allen drei Ebenen funktioniert, wo ich mich gern habe reinfallen lassen und halt einer dieser Mainstream-Hollywood-Blockbuster, die wirklich was zu sagen haben. Ich glaube, hier ist vielleicht nicht unglaublich viel Tiefe drin, aber hier sind viele Facetten drin über Communities, Zusammenhalt, über Black Experience, über Immigrant Experience. Und das können wir gerne auseinanderschlüsseln. Aber für mich war es halt sowohl als Entertainment als auch eben als Worldbuilding beides exzellent gelöst. Ich hatte sehr viel Spaß, ihn zu gucken.
Clara, du bist auch Fan.
Ja, also ich fand den Film bombastisch, falls es bisher noch nicht klar geworden ist. auf der visuellen Ebene wie auf der inhaltlichen Ebene. Ich habe zwei Probleme mit dem Film. Eins stelle ich mal ein bisschen zurück, wenn wir weiter vielleicht noch in den Spoiler-Bereich gehen. Und das andere war tatsächlich der Jumpscare, den du beschrieben hast, weil ich erstmal die ersten 10 Minuten vom Film dachte, okay, ich bin jetzt auf einem Ohr taub. Das war es jetzt, weil es war so laut.
Er war sehr laut, ja.
Dass ich erstmal den ersten Teil vom Film nicht richtig mitbekommen habe. Aber ich würde gerne noch mal auf deine Zusammenfassung Bezug nehmen, Christian, und zwei, drei Punkte noch mal rausgreifen. Und zwar diese Juke-Joints finde ich ein hervorragendes Thema für diesen Film, um sich damit zu beschäftigen, okay, das ist geschichtlich jetzt das erste Mal, dass People of Color sich etwas an Freizeit, an Spaß und vielleicht aber auch an zwielichtigen Dingen erschaffen dürfen in diesen Safe Spaces, ja, und dass das genau nur einen einzigen Tag hält, ist für mich als Kernsetting für diesen Film wirklich ein so starkes Bild. Und in der Zusammenfassung hattest du auch schon angesprochen, von wem sie, also das Land und das Haus, das noch gar nicht richtig steht, kaufen. Ich glaube, das ist denen ja aber während des Kaufs nicht richtig klar, mit wem genau sie es zu tun haben. Fürchte ich.
Ansatzweise, glaube ich. Also er sagt schon beim Kauf so ein bisschen, und wenn du und deine Kumpels hier zurückkommen, dann gibt's was auf dem Arsch, so nach dem Motto. Also ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob die wissen, dass er vom Clan ist, aber die haben auf jeden Fall Bedenken, dass er den Clan vorbeischickt.
Ja, also ich hatte.
Am Ende weiß das ja dann auch, aber ich weiß gar nicht mehr warum.
Genau.
Ja. Von den Vampiren, dachte ich. Aber das ist jetzt
wahrscheinlich,
nur ein Detail, aber wo es mir darum geht, eigentlich, dass man gar nicht so weiß, also was ist jetzt gut und böse. In dem Film ist ja gar nicht schematisch aufgeteilt, was klar böse ist, ist klar definiert, also der Typ, der das vermietet, klar. Aber dann die Vampire und die Gangster, das ist ja alles erstmal noch so diffus, und dass die Vampire so ein bisschen hilfreich und auch interessante Sachen machen und nicht nur Gefahr sind, finde ich, ist schon wichtig. Aber das nur am Rande. Dann zu dem Setting in Mississippi ist es, glaube ich, korrigiert mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, aber finde ich besonders spannend, auch den Background eben, dass der erste Vampir, den wir kennen, eben irisch ist, und das wiederum damit zusammenhängt, dass die beiden Gangster ja aber aus einer Situation kam, wo sich in Chicago der irische Mob mit der italienischen Mafia in die Haare kriegt und die beiden es geschafft haben, einfach von beiden zu nehmen und dann rauszugehen mit dem irischen Bier und dem Mafiageld, ja. So, und solche Vernetzungen überall im Film zu haben, und auch die Native Americans, die in Mississippi gerade, glaube ich, dafür bekannt sind, dass sie insbesondere im 19. Jahrhundert der irischen Bevölkerung geholfen haben, die von der Hungersnot eben extrem in Mitleidenschaft gezogen wurden und denen geholfen haben und dann denen Leid angetan wird von dieser Bevölkerungsgruppe wiederum. Es ist ja alles Background, was in dem Film aufgeladen wird, einfach mit der Herkunft der einzelnen Figuren. Und das finde ich, funktioniert einfach sehr, sehr gut. Und die andere Frage ist ja noch das Musikthema, finde ich sehr wichtig. Mhm. Und wer die eigentliche Hauptfigur des Filmes ist. Und das sind für mich nicht.
Beides nicht erwähnt, ja.
Das sind für mich Michael B. Jordan 1 und 2 nicht, sondern Sammy. Ja. Und da als Background hatte ich jetzt nochmal verstanden, dass das ganze Thema des Films ja eigentlich auch gar nicht Vampire im ersten Sinn, sondern der Pakt mit dem Teufel ist und dass das zurückgeht auf eine Legende von Robert Johnson, einem Bluesmusiker genau aus der Zeit, der plötzlich gut Gitarre spielen konnte und alle dachten, sein Talent kommt davon, dass er eben einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Und darauf baut der Film auf, zu sagen, nee, das Talent ist die Berufung. Und eher wie Leute dann darauf reagieren, ist das, was es so in die problematischen Bereiche dann zieht. Aber ich mache jetzt mal die Pause.
Ich glaube, ich fand die Thematik halt trotz des Films gut. Also ich, genau, also deswegen, für mich ist das wirklich, das ist jetzt einfach nur meine Erfahrung, ne? Das ist jetzt gar nicht, ich will weder da jetzt sticheln noch irgendwas so, nur ich hatte gehört, das ist überwältigend und was man da sieht und die Musik und so. Und ich fand es einen unglaublich holprigen Film. Also ich bin da ganz schlecht reingekommen. So, ich fand, dass das eine große, also dass Ryan Coogler hat diesen Hang so zum Ausgestellten die ganze Zeit so. Denn diese Szene, Michael B. Jordan muss dann sich doppelt spielen, dann stehen sie da vor diesem Juke-Joint, den sie jetzt aufmachen wollen. Der eine hat eine rote Mütze auf, der andere hat eine blaue Mütze auf, damit wir das erkennen können, wer ist. Beide so auf Mr. Obercool irgendwie so gemacht. Also ich fand das so, die ganze Zeit dachte ich so, wo ist jetzt der Film, was soll mir hier erzählt werden, worum geht's eigentlich so? Und ich fand das irgendwie holprig, ich fand, dass das auch musikalisch natürlich beeindruckend war, aber ganz oft auch mal so wird ein Lied ausgespielt, dann ist auf einmal wieder, steht man ewig an dieser Schwelle und diskutiert, wer jetzt rein kann oder wer nicht rein kann. Also ich fand so vom so grundsätzlichen Flow den Film tatsächlich so total frustrierend, als ich den gesehen habe, weil ich immer so dachte, was ist denn jetzt? Auch, dass ich ewig erklärt werden muss wieder, was ist jetzt ein Vampir, wo kommen die jetzt hin? Auch, dass am Ende, wenn alles übereinander hereinbricht, da dann nicht nochmal die beiden Musiken zum Beispiel gegeneinander kämpfen oder sowas. Ja, ich dachte so, manche japanische Regisseure oder im indischen Kino oder sowas, hätte man das vielleicht auch gemacht, ja, dass man da wirklich nochmal so einen ganz großen Reigen irgendwie auffährt. Da habe ich auch mal so das Gefühl gehabt, es wird so angedeutet und bleibt dann so hinter seinen Möglichkeiten zurück. Also ich fand das in weiten Teilen eine frustrierende Filmerfahrung. Aber ich muss auch sagen, dieses grundsätzliche Thema, und ich habe es jetzt so unter dem Stichwort schwarze Befreiung mir notiert, dass quasi die Auswege aus dieser rassistischen weißen Herrschaft alle Teufelswerk eigentlich sind oder als Teufelswerk bezeichnet werden. Also alle Freiräume, die sich erkämpft werden können, sind direkt unter so einer christlichen Ideologie auf einmal so der Deal with the Devil. Das fand ich irgendwie so total stark. Also Blues zum Beispiel, Musik machen, das führt direkt zu Partys, das führt zu Alkohol so ungefähr, das ist Teufelszeug so ungefähr. Ne? Geld, also versuchen irgendwie an viel Geld zu kommen, um sich rausarbeiten, das hat oft mit Kriminalität zu tun, das hat mit dem System zu tun, das ist Teufelswerk. Ne? Sich in so eine alte Religion zu flüchten, die nicht die weiße Religion ist, das ist Teufelszeug. Was mir ein bisschen zu kurz kommt in dem Film, ist sowas so Female Empowerment, das ist auch da so drin, aber ich fand so die weiblichen Figuren vielleicht nicht ganz so stark, da hätte man ein bisschen mehr vielleicht noch draus machen können, finde ich, aber da würde man wahrscheinlich auch sagen, ja, da auf so eine Party zu gehen, das ist dann, das ziemt sich nicht, das ist Teufelswerk, so ungefähr. Und dann stellt der Film ja so ein bisschen dann die Frage, ja gut, warum dann nicht gleich der Deal mit dem Teufel? Also wenn das alles Teufelswerk ist, was wir irgendwie quasi machen können, um uns zu befreien, so, dann ist ja die Frage, kann da nicht so die Gesellschaft der Nacht irgendwie so eine Befreiung sein, wie wir es oft ja auch im schwarzen Vampirfilm haben? Und das ist, fand ich, die interessanteste Frage, die hier so gestellt wird, weil ich in letzter Zeit, ich merke, habe das bei Severance gemerkt, ich habe das bei White Lotus gemerkt, ich habe das bei Adolescence gemerkt, bei den Serienfolgen. Irgendwie mag ich es immer, wenn ich bei einem Film so das Gefühl habe, er stellt sein eigenes Weltbild auch noch mal in Frage oder er fragt sich, nee, wäre nicht das doch die Befreiung, was ich als Unterdrückung sehe oder sowas, was natürlich hier schwierig ist bei diesem Thema. Aber in diesen Momenten fand ich ihn, glaube ich, am stärksten, wo auf einmal die Vampire Wild Mountain Time singen und man ist wirklich davon berührt oder man sieht die da und fragt sich so, okay, wäre das nicht doch eine Befreiung, jetzt zu sagen, wir lassen diese Welt hinter uns? Aber ich hatte immer so das Gefühl, das ist so angedeutet, aber er kann sich nicht so ganz da auf so eine Aussage committen, sondern es endet dann mit, nee, man muss schon irgendwie im Diesseits bleiben und man muss es irgendwie, darf sich dann doch nicht so stark verführen lassen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da waren so Black Panther-Flashbacks, dass ich dachte, stimmt, da endet doch auch alles mit, wir machen eine Charity und so. Und vielleicht ist das auch so ein Kugler-Ism, den ich erkenne, dass alles am Ende so ein bisschen, jeder ist seines Glückes Schmied so und dann passt das schon so am Ende. Und das, ja, das ist für mich schwer so zusammenzufassen. Ich finde es thematisch nicht schlecht, aber ich finde das eher so zerstückelt nebeneinander. Und am Ende ist der Film fertig und finde viele Teile ärgerlich und andere Teile wirklich so richtig gut. Also da dachte ich so, wow, das ist ja irgendwie total clever, wie das gemacht ist. Ja, deswegen kann ich da nicht so eine grundsätzliche Begeisterung über das alles spüren, wie ihr das jetzt vorgetragen habt.
Also ich verstehe natürlich, dass wirklich jeder Film, wenn man keinen Spaß daran hat oder wenn man da einfach keine Freude hat, den zu schauen, weil einem das Tempo nicht passt, sich auch nicht rational positiv argumentieren lässt. Aber wenn du den so auseinanderdröselst wie eben, glaube ich, du siehst es halt ein bisschen zu eng. Also du redest da über sowas wie, oh, die Musiken müssen gegeneinander kämpfen, als ob du nach dem Thema suchst, also den einen, der den Film eint und für dich ist es dann so, ah, Musik gegen Musik oder vielleicht sind die Musiken eine Metapher, aber genauso wie das da drin ist, verschiedene Musikgenres, verschiedene Musikarten, die abgesetzt voneinander existieren, sind ja halt auch die Musiken da drin, die miteinander existieren. Und für mich ist zum Beispiel ein Thema, was mindestens genauso groß, wenn nicht sogar größer ist, diese Idee zwischen Musik und Religion. Und deswegen finde ich es total schlüssig, dass das Ende eben keine Mega-Jam-Session Iren versus Black People Street Style ist, sondern das Vater Unser, was halt für verschiedene Leute Verschiedenes bedeutet. Und selbst da habe ich das Gefühl, lässt der Film halt einen gewissen Spielraum, dass er nicht sagt, oh, Religion doof, Musik gut, sondern Religion und Musik sind Dinge, die miteinander verschmelzen. Es gibt Musik, die so transzendental ist, dass Dinge ineinander überfließen und halt eine Entscheidung oder eine Dichotomie musst du damit nicht zu Rate ziehen, sondern es sind einfach Sachen, die in der Kultur verankert sind und die du auslegen kannst. Und ich finde, auf dieser Ebene funktioniert der Film eben so gut, dass er eben so viele Ansätze gibt. Also Clara hat vorhin den irischen Hauptvampir quasi erwähnt. Und da gebe ich euch beiden recht, der hat eine gute Motivation und der hat einen guten Pitch, der sagt, ihr Leute seid immer ausgegrenzt und ihr habt hier euren Schuppen, bei dem wir wieder ausgegrenzt sind, let's jam together, also lass uns doch ein Kollektiv werden. Also die Vampire hier sind ja auch im Gegensatz zu vielen anderen Sachen wirklich eine Schwarmintelligenz quasi, was es da ist. Und wenn man dennoch mit reinzieht, dass halt vor vielen hundert Jahren, also bevor Black People überhaupt People waren in Amerika, waren halt tatsächlich die Iren Hauptziel des Rassismus. Also da wurden Essays geschrieben, wie die Iren die amerikanische Blutlinie verunreinigen und so weiter und so weiter. Und dann hast du diese Figur, die eigentlich auch sagt, ey, du kannst Musik spielen, die mir das Gefühl gibt, meine Vorfahren und meine alten Freunde wiederzusehen. Spiel das doch mal für mich. Also all diese Dinge, diese Spielräume, die er lässt, diese Interpretationsansätze, die er zusammendenkt, finde ich, schließen sich nicht gegenseitig aus, sondern es macht den Film quasi schmaler, wenn man versucht, den auf was runterzubrechen, was ist, ah ja, der Film sagt, Musik ist A und Religion ist B, oder der sagt, Blues ist cool und Riverdance ist scheiße. Also ich glaube, dann nimmst du den einfach ein bisschen
Das habe ich aber nicht gesagt, ne? Also, dass der Film das sagt, sondern dass ich finde, dass
Genau, du hast gesagt, du wünschtest
Worum es mir darum geht, ist einfach Showdown, so dieses Naja, weil der Film halt dann so ein recht uninspirierter Vampir-Action-Film dann so für so eine Zeit wird und man so denkt, ah, interessant, so jetzt hat man jetzt hier Ludwig Göransson mit dabei, man hat Ryan Coogler, dem diese musikalische Ebene so wichtig ist, und jetzt muss noch so ein anderer Film hier reinkommen, und man kann sagen, es ist ein super gelungener Genre-Mix, oder man kann das Gefühl haben, so vielleicht passen die Teile halt auch nicht so gut zusammen. Und das Gefühl habe ich halt eher so ein bisschen.
Ja. Also Vampir-Action-Film sage ich ja, uninspiriert finde ich es nicht. Aber also das ist das, was ich auf jeden Fall am meisten in deinem Standpunkt verstehe, dass halt für dich die Emulsion nicht funktioniert.
Also,
genau, Clara, ja. du hattest gerade noch angesetzt.
Ja, also das verstehe ich nicht. Ganz ehrlich. Und zwar deswegen nicht, weil das Vampir-Dasein für mich ja, und also vieles ist in dem Film, aber ja auch eine Metapher an die Kultur, an die Kunst der People of Color ranzugehen und das zu nutzen. Und dazu gehört für mich auch, die sind jetzt in ihrem Juke-Joint da unter sich, haben Spaß mit der Musik, fühlen den Blues, leben das. Und das Nächste, was passiert ist, Country-Music-Vampire klopfen an und wollen die Musik rausziehen, wollen was von der Kultur in ihren Musikstil reinnehmen. Und
assimilieren, genau.
Und das ist doch, das Vampirbild ist doch dazu eigentlich nahezu genial zu sagen, ihr kommt nicht über die Schwelle, wenn ihr nicht reingebeten werdet. Und die Personen versuchen dann aber zu argumentieren, warum sie da partizipieren wollen, warum sie da mit reinkommen wollen. Und die anderen überlegen noch, ja, okay, vielleicht können wir denen auch einen guten Abend bereiten, vielleicht können wir von denen auch ein bisschen Geld nehmen. Ja, es sind nicht super lupenreine Motive, aber
vielleicht wollen sie einfach nur Musik spielen.
Genau,
das ist halt
aber
auch eine Sache,
die verstanden genau. haben sie nicht, dass das Vampire sind, die von vornherein den Plan haben, wir kommen da rein und saugen euch aus. Und deswegen, da verschmilzt für mich schon diese Musikebene mit der Vampirebene exzellent. Und die Szene, wo dann Vampire alle zusammen diese Musik machen und das wirklich sowas richtig gruselig Hypnotisches, wie ich eingangs meinte, hat, fand ich, funktioniert perfekt. Also da, das sind die Teile des Films, wo ich finde, da schmilzt es gut zusammen. Ich kann andere Kritikpunkte verstehen, aber in dem Punkt, alles, was um die Türschwelle rum passiert, ist für mich nahezu perfekt. Keine Ahnung.
Stimmt, wir hatten ja dieses Aussaugende, ne, im Vampirfilm Special gesagt. Ne? Also der Vampir als das Aussaugende, dann ist so die Frage, wer saugt wen aus? Ne? Also wir haben ja dieses marxische Bild mit dem Kapitalist und so. Und das wäre jetzt quasi so ein bisschen Vampirismus als Cultural Appropriation. Ne? Also man saugt es aus, um so diesen Körper am Leben zu halten, aber der ist halt zum Beispiel die Musikindustrie auch und dann finde ich, das ist ein starkes Bild, vor allem wie man dann auch, wie die immer noch alle so diese weiße Musik machen, aber die Schwarzen tanzen mit in diesem Reigen, sehr natürlich so, also klar werden die jetzt eh verglichen, aber bei Get Out von Jordan Peele, ne, ist es ja auch so, ne, dass die Weißen diese Körper der schwarzen jungen Körper sich nehmen wollen und fand ich auch, ne, bildlich und so weiter stark, ich glaube, ich fand, wie es so rübergebracht wird, irgendwie ein bisschen lahm, also diese Szene, wie dann drin getanzt wird und dann draußen getanzt wird, zum Beispiel sehr starke Szenen für mich, ne? Also wo sich's wirklich so ins Musikalische irgendwie so auflöst. Das waren immer die Momente, bei denen ich dachte, ah ja, sehr interessant.
Also die Szene, wo er das erste Mal Blues spielt in der Scheune und wir quasi da diese Zeitreise übernehmen, an dessen Ende halt die Scheune niederbrennt, die finde ich tatsächlich unglaublich fulminant. Also da habe ich das Gefühl, hier kommt irgendwie eine visuelle Version und die thematische Version wirklich auf den Punkt zusammen. Und allein deswegen habe ich eben das Gefühl, dass es halt ein Film ist, wo Coogler wirklich mehr Freiheiten hat als woanders. Und wenn man ganz böse ist, könnte man vielleicht sogar sagen, dass hier nicht nur die General Experience of Cultural Appropriation verarbeitet wird, sondern vielleicht sogar Kuglers Gefühl, dass er quasi als schwarzer Künstler versucht, was zu schaffen. Und die White Dudes, die Studiobosse immer vor der Tür sind und versuchen, da halt reinzukommen und ihre Musik raufzudrücken und come on, let me in, we're just your friends, so nach dem Motto. Und tatsächlich, wenn ich, also die Momente, wo ich halt da ausgestiegen bin und da bin ich so ein bisschen zwischendurch, ich hatte auch das Gefühl, diese Sache mit dem Reinlassen an der Türschwelle war halt ein Müh zu lang für mich. Ich verstehe die Symbolik, ich verstehe die Signifikanz für den Film. Ich hatte das Gefühl, die auch teilweise ein bisschen wiederkehrenden Gespräche davon, ja, warum sagst du das nicht? Ja, deswegen und deswegen nicht. Ah ja, dann lass mich doch rein. Nee, komm doch rein, wenn du willst und so weiter und so weiter. Und sogar die große Actionsequenz am Ende. Also das waren halt so Sachen, wo ich dachte, okay, hier verliert er mich so ein bisschen, Aber für mich waren es halt eben Tropfen auf dem heißen Stein, die dem Gesamtwerk nicht geschadet haben. Was ich auf der anderen Seite total spannend fand als Horror-Vampir-Film, war die Szene, wo der eine Michael B. Jordan von Hailee Steinfeld ausgesaugt wird. Also das, selbst das fand ich sehr clever inszeniert, dass sie da den Jungen rüberschicken, um zu checken, was die im Nebenzimmer machen. Und dann geht er erst rein und geht wieder raus und wieder zurück. Also es gab so viele kleine spannende Momente, von denen ich dachte, okay, hier funktioniert der Film als auf allen Ebenen, aber als Musikfilm für mich tatsächlich wirklich noch besser, als wenn das sein Mission Statement war, einen Film über die transformative Kraft von Musik zu erzählen und was es halt für die Black Community bedeutet. Allein das hat er halt für mich geschafft, würde ich sagen.
Ich würde gerne auch nochmal darauf Bezug nehmen, die Fragestellung, die du aufgemacht hattest, Christian, wenn ich es jetzt richtig zusammenkriege, ist, was ist die Kernaussage des Films oder was funktioniert für welche Figuren? Und am Ende will sich der Film nicht richtig positionieren und jede Figur kriegt so ein bisschen was anderes zugeteilt. Ich kann verstehen, dass das nicht konsequent genug ist, aber ich fand trotzdem spannend, man hat diese zwei Zwillinge und ihr habt schon zu Recht so ein bisschen das angemakert mit diesen beiden verschiedenfarbigen Kopfbedeckungen oder wie die beiden unterschieden werden, ist manchmal so ein bisschen plump. Aber für mich ist es auch ein wahnsinnig guter Gedanke, dass die grundunterschiedliche Motive haben und das Vampirsein für einen von den beiden attraktiv ist und für den anderen nicht. Und dass jede andere Figur in dem Film eine andere Anfälligkeit, eine andere Schwäche, eine andere Sehnsucht hat, warum sie überhaupt in diesem Club ist und dementsprechend auch anders reagiert auf die Bedrohung des Vampirseins. Und es gerade mit zwei Zwillingen zu machen, finde ich total clever gemacht. Und da, ja, sehe ich dann auch darüber hinweg, wenn es so ein paar für mich eher Schwächen in dem Film gibt, wie lange das braucht, bis es aufgebaut ist oder bis man das versteht. Und dann hier noch ein Einschub, da noch eine Background-Story. Das verstehe ich alles, aber am Ende, dass die beiden nicht den absolut nicht gleichen Weg gehen können und dann aber jeder das Finale bekommt, was für ihn eigentlich das Bestmögliche noch ist, um aus dieser Situation rauszukommen, finde ich fair. Also ich finde, ich brauche keine eindeutige Antwort auf die Frage, okay, hat man es jetzt selber in der Hand, gibt es jetzt einen Weg daraus, weil den gibt es vielleicht nicht, aber jeder darf sich das selber definieren. So.
Es sind eigentlich drei Wege sogar, ne? Das ist eigentlich ganz interessant jetzt, wo du so drüber redest. Also wir haben den Weg des Kampfes quasi, weil ich habe mich auch gefragt, warum kann man nicht oder warum will man nicht diese Schwelle in diese jenseitige Gesellschaft überschreiten? Es gibt einmal dann den Weg, weil man hier kämpfen muss, also weil wir quasi hier dagegen kämpfen müssen gegen Ungerechtigkeiten, deswegen kann man nicht diesen easy way out quasi nehmen. Man könnte auch das Umgekehrte sagen, weil diese Jenseitsgesellschaft auch von Rassismen quasi durchdrungen ist, ne? Man kann das ja auch lesen auf die Kulturindustrie oder sowas, ne? Oder den Sport oder wo auch immer, ne? Dass dann wieder, das ist ein Ausweg, das ist ja, geht's ja im Rap ganz oft darum, ne? Dass es diese verschiedenen Auswege gibt und die, es gibt auch diesen Jay-Z und Kanye-Song, wo die sagen, es wird immer weißer, je höher wir kommen, eigentlich so, ne, die Schichten nach oben. Das ist ja hier so dieses große Thema. Also wir können nicht diesen Ausweg quasi hier nehmen ins Jenseits, sondern der Kampf quasi muss da sein. Das wäre so die eine Sache, wie man es lesen könnte. Dann das andere natürlich dann doch die Kunst. Also man kann irgendwie dann versuchen, in dieser Industrie dann doch irgendwie das Künstlerische sich zu behalten, ohne den Pakt mit dem Teufel einzugehen. Und dann gibt es noch diese hedonistische Ebene, die so ein bisschen durchkommt, ne, an diesem Ausweg, dass man dann so das Gefühl hat, man kann versuchen halt in dieser jenseitigen Gesellschaft dann so seine Rolle zu finden. Und irgendwas stört mich daran, dass der Film das alles zulässt, dass der Film irgendwie so sagt, die einen machen es so und die anderen machen es so und vorher wird das so als dieser weiße Folk-Horror-Reigen gezeigt, indem man sich aufgibt und dann am Ende sitzt man in der Bar und sagt, ach, wir haben es doch gut gehabt, so, spiel noch mal den Song, so ungefähr. Und irgendwie da habe ich das Gefühl, da fehlt so ein Widerhaken, bei dem ich so das Gefühl habe, nee, das ging jetzt irgendwie nicht alles, das kann nicht alles so nebeneinander stehen und es passt dann schon so, wofür man sich entscheidet. Irgendwie, ich weiß auch nicht, vielleicht ist mir das dazu Blockbuster-mäßig, mir ist das zu glatt irgendwie, wie man dann am Ende hier rauskommt, was natürlich eine ironische Aussage ist, weil fast alle sterben in diesem Film, die wir sehen, aber ja, diese Note, mit der das endet, nicht die Post-Credit-Scene, das fand ich wieder ganz, ganz interessant, ist mir Ich weiß auch nicht, das stört mich ein bisschen.
Entschuldigung, welche Note ist es? Also Post-Credit, oder wir reden eigentlich über die Mid-Credit-Szene, nicht wahr? Wo sie in den 90er Jahren in der Bar ist. Also das ist ja das eigentliche Ende des Films. Das war für dich in Ordnung? Und
nee, das ist für mich nicht in Ordnung. Oder das ist für mich etwas, wo ich das Gefühl habe, also ich habe so das Gefühl, dass der Film so seine eigene Metapher für erst so aufbaut, als etwas, diese Schwelle überschreiten wollen wir auf keinen Fall. Da sind sich auch alle sicher, ne? Also dass man auf keinen Fall da reingehen kann. Sogar so weit, dass man es aufgibt und einfach sagt, kommt hier rein, ihr Fucker, wir bringen euch jetzt um, so die große Action-Szene. Und dann sagt der Film danach aber so, naja, es ist dann doch ganz gut gegangen eigentlich, so für alle Beteiligten. Und ja, das fand ich, glaube ich, so ein bisschen schwach.
Ich wollte einen Punkt noch kurz nochmal angreifen, den du gesagt hast, und zwar, oder das habe ich eigentlich selber gesagt, merke ich gerade, dass jeder dann einen Ausweg bekommt, der für ihn funktioniert. Aber eigentlich sagen sie, und das ist jetzt leider ein massiver Spoiler von der Bar-Szene am Ende, aber eigentlich sagen sie ja, nee, der schönste Tag oder der einzig gute Tag war, solange wir geglaubt haben, der Ausweg ist möglich. Das war der beste Tag, dieses Denken, eines Tages, es könnte klappen. So dieser ganz kurze Hauch davon, es könnte klappen, war für die beiden, die am Ende quasi noch übrig sind, der schönste Tag. Und nicht das, was danach kam. Nicht der richtige Deal mit dem Vampir-Dasein, nicht die eigentliche Karriere, sondern diese Verheißung.
Und dieser Utopie zusammen, und da, ja.
Ja. Ja, ich bin auch 50-50 auf genau der Szene. Ich finde es auch komisch, dass die beiden als Vampire quasi wiederkommen und quasi so eine Art Nicht-Problem sind, im Sinne von, na gut, wir haben jetzt doch genug eigenen Willen und eigene Agency, um auszusuchen, wen wir beißen und wen nicht. Und eigentlich ist es total cool und wir leben so nebeneinander her. Also auch das finde ich nicht mal schlimm, aber ein bisschen lauwarm, aber halt tatsächlich die Note, auf die es wirklich endet, nämlich, wisst ihr was, in diesen paar Stunden, wo wir in der Stadt waren, wo wir die Leute getroffen haben, wo wir unsere Bar eröffnet haben, bevor die anderen Leute gekommen sind und uns vernichtet haben, was das Wort ist, das war ein richtig guter Tag, das war der schönste Tag unseres Lebens. Mhm. Das fand ich irgendwie dann wieder so eine bittersüße Ironie fast, was das angeht. Und ich glaube, also ohne zu sagen, oh, das ist jetzt der Schlüssel zum Film, also ganz im Gegenteil, sondern das ist der Fächer, finde ich, durch den der Film für mich am besten funktioniert, ist, wenn man eben diese ganzen Wege, Auswege eben durch die Linse von Individualismus und Community liest. Also dass der ganze Film in all seinen Figuren und in all seinen Fraktionen Verhandlungen aufmacht, was es heißt, zu einer Community zu gehören, sei es zu der Black-Community, zu der Vampir-Community oder auch zu der Kirchen-Community, oder was es heißt, individuell was zu machen, was anderes zu tun, gegen den Strom zu schwimmen, nach Chicago zu gehen und da versuchen, seine Geschäfte zu machen. Und es gibt sogar diese eine Anekdote über diese Plantage von Freed Slaves, die sozusagen selbstverwaltet ist, die auch nochmal so ein anderes Utopia ist. Und ich glaube, alle Figurenbeziehungen, selbst das von dem asiatischen Pärchen, was da quasi in dieser Community mitten wohnt, werden halt interessanter, wenn man sich anguckt, wie verhandeln die diese Gedanken von Dazugehörigkeit und Individualität. Also wie bist du Teil einer Gruppe, aber immer noch du selbst. Und das ist, finde ich, ziemlich interessant gelöst in vielen Figuren- und Gruppenkonstellationen, die Kugler uns hier präsentiert.
Hast du da ein Beispiel? Also das Thema ist jetzt aufgemacht quasi, aber was wird für dich dazu gesagt, zu diesem Spannungsfeld?
Genau, also ich würde halt sagen, das kannst du quasi in fast jeder Konstellation, also das Hauptangebot der Vampire ist, wie wäre es, wenn wir alle eine Schwarmintelligenz sind? Wie wäre es, wenn wir alle unsere Ideen teilen, wenn wir alle unsere Musik teilen? Es gibt nur noch so eine große Musik, die aber so eine Melange von uns ist. Und das Gegenmodell ist, nee, wir haben hier einen Blues-Joint und Blues ist Blues. Und was ist, also ist quasi das Amalgam das Bessere, das eigene? Ist es besser quasi, wenn ich in die Fußstapfen meines Vaters trete und Pfarrer werde und dann quasi diese Kirchencommunity habe? Oder wenn ich Traveling Singer bin, der quasi rausgeht und in Anführungszeichen mein eigenes Ding dreht? Und ich finde all diese Sachen, also kannst du als Black Person in der Mixed Race Community überhaupt sein? Ich glaube, sogar bei den Bösen kannst du, ich sage jetzt böse, aber es sind die Bösen, weil es ist der Ku Klux Klan, selbst da kannst du halt so eine Sache aufmachen. Beim Clan gehört es um Zugehörigkeit, um Zusammengehörigkeit, geht es darum quasi, in eine Gruppe zu sein. Oder Hailee Steinfeld, die eigenartigerweise von der Black Community akzeptiert ist, because she is family. Auch da ist halt wieder so eine Sache, wie viel Individual White Woman bist du und wie viel bist du Teil einer Black Blues Community, zu der du eigentlich nicht gehörst. Also das sind die Fragen und die Spannungsfelder, die ich da sehe und die ich da auch verhandelt sehe tatsächlich.
Und dazu würde ich aber auch noch hinzufügen, dass der Film für diese Party-Community, nenne ich es jetzt mal, auch nicht aufmacht, dass das heißt, okay, wir sind wirklich Familie und alle nett zueinander, sondern die beiden Zwillinge ja eigentlich schon Charaktere sind, die auch ihre Nächsten aussaugen wollen, nicht im vampirischen, sondern im kapitalistischen Sinne und sehr wohl wissen, das stimmt, dass es kein cooler Move ist, den anderen Musiker mit Bier zu überreden, der ein Alkoholproblem hat, aber die brauchen den halt und bestechen ihn dann und denken sich, ja, okay, wir machen hieraus ein Business und auch schon diese charakteretablierende Szene, wo jemandem in den Po geschossen wird und dem anderen ins Knie. So, das ist ja innerhalb einer Community und ist von den Charakteren, mit denen wir mitgehen sollen. Also, ich will damit nur ausdrücken, dass der Film auf jeden Fall das auch nicht, also nicht ganz jedenfalls verkitscht und auch nicht sagt, okay, das ist jetzt auf jeden Fall ein unausgesprochener Vertrag, den ich mit der Community habe, dass das wirklich jetzt heißt, ich gehe in den Werten und in der in dem Wohle der Community auf, sondern ich bin trotzdem, also die Stack und Smoke sind trotzdem Kämpfer für sich selber und haben halt nicht die Werte, die jetzt unbedingt Gemeinwohl an der Topstelle haben auf der Liste. Und da ist auch nochmal ein Spannungsfeld drin, zu sagen, okay, das ist ja aber eigentlich schon mehr oder weniger deren Schuld, dass alle an diesem einen Ort sind. Und wenn die jeweiligen Personen zu Hause geblieben, dann wäre es anders ausgegangen. So. Und das ist übrigens auch, sorry, ein Punkt noch, nicht nur bei Stack und Smoke, sondern ja auch bei Sammy, weil das eine Mädchen, kein Mädchen mehr, die Frau, die Ehebruch begeht, das nicht gemacht hätte, wenn es ihn nicht gäbe. So. Und ich habe jetzt kein Problem mit dem Ehebruch, offensichtlich, aber mit der Konsequenz, die das für sie hatte, das wäre natürlich vermeidbar gewesen. So. Und das finde ich ganz spannend, welche Probleme es trotzdem innerhalb der Community gibt. Also dass es nicht automatisch heißt, jeder ist zu jedem nett.
Ah, das ist super, ja. Und wir hatten das in der Adolescence-Folge, dass dieses Problem des Heranwachsens ist, dass man so einen Space für sich braucht, in den Eltern gerade nicht rein sollen. Also wo wir immer sagen, ne, wir müssen Kinder überwachen und gucken, was die machen im Internet. Aber gleichzeitig gehört es ja zum Jugendlichsein auch, dass man einen Raum sich erkämpft, wo niemand reinschauen kann, die ganze Zeit, um sich selber zu entwickeln. Und das jetzt aus so einer Raumperspektive auch nochmal zu sehen, so die sind alle jetzt zusammengekommen und sobald man sich versammelt, ist man auch wieder so eine Art Gefahr oder ist man auf einmal auf so einer Map drauf und das quasi im Moment des Safe Space Kreierens und der Befreiung in so einer Gesellschaft, die gar nicht diesen starken Zusammenhalt eigentlich hat aufgrund dieser unterschiedlichen Sachen, aber in der Musik dann entsteht die Transzendenz quasi, dass das so der verletzlichste Raum ist. Ja, doch, das eröffnet mir da viel, finde ich gut. Ja.
Und zum Thema, also ist jetzt ein weiter Sprung, aber zum Thema Adolescence und Schutzräume und so finde ich auch noch sehr interessant, dass Grace Chow, also die Ladenbesitzerin und ihr Mann ja da sehr aktiv dran partizipieren und auch profitieren und auch gerne da sind. Aber der Gedanke, dass ihre Tochter irgendwas damit zu tun haben könnte, ist eigentlich dann ja ein riesiger Plottreiber, weil Frau Chow dann sagt so, okay, nee, das geht nicht, dann werde ich jetzt hier von Vampiren in Stücke gerissen, aber ich kämpfe, dass meine Tochter damit nichts zu tun hat. Und da ist für mich auch eine Schwäche drin, weil ich finde, das teilweise eigentlich eine nicht okaye Sichtweise, aber was ich klar machen will damit, dass die Person, die in diesen Safe Space in Anführungsstrichen reingehen, trotzdem aber sich ja auch so halb bewusst sind, dass es mit Verderben ein bisschen einhergeht und dass das aber auch das Spannende ist.
Und ich finde, durch diese ganzen moralischen Verwerfungen ist eben die Botschaft so viel komplexer als einfach sowas wie Follow your heart oder so. Also das wäre sozusagen die ganz banale Sichtweise im Sinne von Sammy soll Pastor werden, will aber Musiker werden und er folgt sein Herz und alles ist gut. Aber sobald du das quasi aufdröselst auf den Rest des Films und all diese Dinge in Betracht ziehst, Clara, die du auch eben genannt hast, dass so viele Leute eigentlich ihren Herzen folgen, also dass die beiden Zwillinge, deren Herzenswunsch ist, einen Club aufzumachen und sie stürzt Leute ins Verderben. Alle Leute, die da für sie arbeiten und auftreten, sind Menschen, die quasi ihren Herzenswünschen folgen und die fast alle daran verenden. Sogar eben dieser Vampir ist halt jemand, der halt einfach nur seinen Wunsch hat, die Musik zu hören. Und auch für den geht's gut. Das ist also Sammy, der Typ, der quasi seiner Inspiration folgt und damit durchkommt, ist nicht die Regel, sondern hier die absolute Ausnahme. Also unter Dutzenden Leuten, die tun, was sie sich im Leben wünschen, kommt nur einer und selbst der sehr vernarbt damit davon. Mhm,
weil das immer eine Exponierung quasi so ist, ne? Wenn man so diesen Weg dann geht, ja, der nicht der Weg der totalen Unterordnung so ist.
Ja, genau. Und das ist ja auch in der Prämisse des Films diese Idee, die Musik von besonderen Menschen kann quasi Raum und Zeit überwinden, aber kann auch Gefahren anlocken. Und so simpel das ist, in anderen Filmen wäre halt die Pointe, aber es ist das Risiko wert. Und in diesem Film, glaube ich, ist eher die Aussage, und wenn du anfängst, dieses Spiel zu spielen, ist halt nicht klar, ob du heil rauskommst oder nicht. Mhm. Also wenn du was tust, was dein Wunsch ist, aber halt was auch gefährlich ist, kann es halt sein, dass die Gefahr am Ende siegt.
Eieiei, das hatte ich ja selten bei einer Folge, dass ich so dachte, wow, das habt ihr mir richtig hier nochmal erklärt jetzt alles. Was muss noch gesagt werden zu diesem Film? Habt ihr noch Sachen auf der Liste, die irgendwie auf jeden Fall angesprochen werden sollten, bevor ich euch frage, ob man das gesehen haben muss oder nicht? Ich kann mir die Antwort denken, um ehrlich zu sein.
Ja, also ich habe zwei Themen noch und das eine Thema wurde kurz angeschnitten, aber die Frauenfiguren in dem Film würde ich auch nochmal verteidigen wollen, dass extreme Plotpoints, wie ich gerade schon meinte, eben Mrs. Chow entscheidet sich, okay, wir kämpfen jetzt, anstatt den Morgengrauen abzuwarten. Sowie Mary, die Person ist, die mit der eigentlich das ganze Debakel ja erst richtig losgeht. Dann die Frau des anderen ja im Prinzip sinnstiftend ist für große Teile des Films in irgendeiner Weise und gleichzeitig es auch noch vorhersieht. Das ist auch nochmal ein Element. Und dann haben wir aber auch noch die Ehebrecherin, die dem Sammy so lange nicht aus dem Kopf geht, dass, glaube ich, auch der Club später nach ihr benannt ist. Also, dass den Frauenfiguren schon extrem viel Raum gegeben wird und dass sie eigentlich die Hauptentscheidungen treffen oder viele Entscheidungen treffen. Genauso wie auf dem Baumwollfeld übrigens auch, als der Türsteher abgeholt wird. Man kann ihn mit Geld nur so kurz anteasern, aber nicht wirklich locken. Das Einzige, was zählt, ist, dass die Frau schon Lust hätte auf den größeren Geldbetrag und da sie es okay findet, macht er es dann. So, das kann man auch wieder als Einzelszene finden, wie man möchte und kann da auch diskutieren, ob das jetzt irgendwie toll gefilmt ist. Ich will damit nur sagen, dass den Frauen eine riesige Entscheidungsmacht im Plot gegeben wird und das ganze Thema Sexualität in weiten Teilen auch nochmal ganz cute dargestellt ist und relativ interessant, dass auf einmal Oralverkehr bei einer Frau so ein Riesenthema ist, obwohl jetzt gerade...
Ja, das fand ich so ein bisschen störend, ja. Dass ich irgendwie so dachte... Bei den Frauen ist das so die befreiende Ebene, dass das immer so thematisiert wird irgendwie, dieses Gelecktwerden. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, das weiß ich auch nicht, ist nicht so der richtige Raum irgendwie, um da noch vielleicht noch so einen Feminismus mit zu verhandeln oder sowas. Also ich fand die auch nicht furchtbar, aber hatte immer so das Gefühl, ja, spielt alles immer so ein bisschen so zweite Geige und das fand ich nicht unbedingt damit zu verteidigen, dass man sagt, na gut, das ist halt gesellschaftlich auch irgendwie so gewesen, sondern irgendwie wären da noch größere Räume vielleicht gewesen in dem Film, habe ich das Gefühl, ja.
Also das bestimmt auf jeden Fall. Es ist halt immer noch ein Ryan Coogler-Film mit drei männlichen Hauptrollen, von denen zwei Michael B. Jordan ist. Aber genau, das, also da kommt er nicht aus seiner Haut. Aber ja, Ich finde auch, dass die stärker vertreten sein können, aber dass denen nicht Unrecht getan wird. Es gibt noch einen kompletten Subplot über das verlorene Kind von den einen, über den wir gar nicht gesprochen haben, und über seine Frau oder seine damalige Frau und neue, die halt auch halt so eine Art Mystikerin in dieser Community ist. Also ich finde die schon alle interessant, aber klar, mehr geht irgendwie immer.
Ja. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, das ist so ein bisschen so Gen Z-Filmmaking, dass man immer so dieses Hin- und Herspringen hat. So, jetzt sind wir wieder bei dem toten Kind, jetzt ist die große Trauer, dann haben wir wieder so eine Slapstick-Sequenz, dann ist es wieder witzig, wie einer redet und so. Also ich fand, dass der Film schon, fandet ihr den nicht tonal so ein bisschen all over the place? Das ist was, also ich bin eigentlich nicht jemand, der so mit diesem phänomenologischen Erlebnis immer so kommt, wie war mein Erlebnis und so fand ich den Film. Aber ich merke jetzt eben bei Sinners, dass das bei mir so reincreept, dass ich merke, ja, ich finde es thematisch echt stark. Aber so gleichzeitig fand ich den total ärgerlich zu gucken in Teilen. Und eins war auch dieses ständige Springen so in der Tonalität. Das kann man vielleicht damit verzeihen, dass man sagt, man wollte hier so einen richtig krassen Crowdpleaser machen, der er ja auch anscheinend ist. Also man hat eigentlich gemerkt, so dass gerade so Schnitt und auf einmal spielen die so einen Country-Song. Das Kino hat gejohlt, auch in dem ich drin war. Aber irgendwie fühle ich mich dann auch immer so ein bisschen verarscht. So ein bisschen, als würde jemand so den Comedy-Button drücken und ich soll dann irgendwie so reagieren, wie der Pavlovsche Hund. Vielleicht kann man sogar auch sagen, es ist halt auch traditionell im schwarzen Kino so, dass es halt auch ein sehr Comedy-getriebenes Kino ist. Und so gibt es bestimmt viele Gründe. Ich weiß nicht, ob ihr eine Begründung für euch habt oder ob ihr es nicht so wahrgenommen habt. Würde mich noch interessieren. Findet ihr, da ist sehr in den Tonalitäten so gesprungen irgendwie der Film?
Tatsächlich hatte ich da nicht das Gefühl. Ich finde auch, also Crowdpleaser oder halt bei den Filmen vorzuwerfen, dass halt irgendwie ein Crowdpleaser sein will, finde ich auch auf jeden Fall ein bisschen mutig, weil ich habe schon das Gefühl, es ist ein relativ, an Stellen relativ brutaler Vampirfilm, der irgendwie lange Musiksequenzen hat, der irgendwie auch von Sexualität durchdrungen ist und der trotzdem versucht, eine Werbekampagne zu fahren, wo man gar nicht weiß, dass es ein Vampirfilm ist, was echt nicht so einfach ist. Also ich habe das Gefühl, der geht auch relativ viele Risiken ein und nimmt sich nicht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Und für mich wurde halt die Tonalität durch die Figuren ziemlich gut zusammengehalten. Also dass du eben diese, also auch wenn Sammy halt der Protagonist ist, aber halt unsere Fokalfiguren sind die beiden Brüder, denen wir die meiste Zeit folgen, habe ich das Gefühl, dass die halt einfach auch Menschen sind, die nicht immer nur bitter ernst oder tief traurig oder grantig sind, sondern die halt auch in einer Stadt wohnen, wo es auch mal halt Smalltalk und sowas gibt, wo es irgendwie auch so Romanzen gibt. Also ich hatte es ja ganz am Anfang gesagt und für mich geht das halt auch weiter ran. Ich mochte es, dass sich der Film Zeit für Worldbuilding von ganz verschiedenen Welten nimmt. Und das hat mich, wie gesagt, die erste halbe, dreiviertel Stunde des Films wirklich enorm bei Laune gehalten, dass ich einfach Lust hatte, mit denen durch diese Stadt zu gehen und die Leute kennenzulernen, von denen ich wusste, dass es später ein schlechtes Ende nehmen würde. Und vielleicht ist das halt was für mich den Ton auch zusammengehalten hat, dass wir halt mit diesem Flash-Forward anfangen, wo wir wissen, wir enden irgendwie in Blut und Feuer und Massaker. Und jetzt haben wir quasi den Tag davor, wo halt Menschen quasi miteinander Zeit verbringen und sich ihres Lebens freuen, was viele von ihnen verlieren würden. Also für mich hat der Mix relativ gut geklappt und das Charisma von Michael B. Jordan hat da auch seinen Teil zu beigetragen.
Den mochte ich auch gar nicht, ist mir aufgefallen.
Oh.
Ja, also irgendwie.
Gut, dann.
Und dann also, gab es zwei davon.
Also dann verstehe ich total, dass ich nicht abhöre.
Ja, genau, richtig. Der macht das mit so einer Superstar-Energy irgendwie alles jetzt, so. Ich konnte da, und dann noch doppelt, genau das dann halt auch noch. Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde endlich. Dieses Ausgestellte.
Wenn du damit angefangen hättest, Christian,
nein,
wenn du gesagt
hättest. Nein, du willst es, ja, du willst. Du bist Freund des Reduktionismus. Du versuchst so eine Sache bei mir rausziehen, nach, na gut, wenn man das nicht gefühlt hat, wenn man die rote Kappe nicht mochte, dann kann der Film ja gar nichts einen sein. Nee, aber ja, das ist tatsächlich so. Ich bin nicht überzeugt von Michael B. Jordan, der das für mich irgendwie mit einer zu großen Showmanship und Star-Power macht, die natürlich dadurch verstärkt wird, dass wir diesen Doppeltrick hier irgendwie haben. Also auch was mich rausgerissen hat. Ja, tatsächlich, doch.
Aber ja. Ein Punkt dazu. Also erstmal mein persönlicher Eindruck ist ein anderer, weil ich fand ihn extrem charismatisch und hot in dem Film und möchte dieses leichte drüber sein, auch nicht missen. Aber dann denke ich mir, die Rolle muss auch so sein, weil seine Aufgabe, deren beider Aufgaben ist es doch, die Leute dahin zu locken und die zu manipulieren. Wie soll der denn? Und der eine mehr als der andere, weil, Stack, derjenige ist, der argumentativ und über Worte und über Verhandeln eher die Leute kriegt, und der andere, Smoke, eher mit dann so einer Kälte und einer Gewalt, die aus dem bisschen verkitscht, aber irgendwie aus diesem Verlust dann herrührt und da noch so ein Spannungsfeld. Okay, aber der eine versucht es mit so charismatischen Worten, der andere einfach mit massiv aufgezogener, gewalthafter Autorität, die Leute da reinzusaugen. Die müssen doch so sein. Wie sollen die denn, also der darf ja nicht, also er muss ja halb unsympathisch und halb zwielichtig sein und trotzdem anziehend. So, und ich verstehe, Christian, okay, du, für dich war es nicht anziehend, aber für mich halt voll, keine Ahnung. Ich wäre auf jeden Fall sofort mit auf die Party. Gut, ich wäre nicht reingekommen, offensichtlich, aber ich wäre doch sofort mit.
Ja, genau, aber das ist natürlich einfach. Also wenn man das halt nicht kauft, dass halt die beiden Leute halt King of the Town sind und Clara und ich kaufen das. Also wir sagen, ey, wenn die hier in unsere Stadt kommen mit dem Outfit und sagen, wir machen eine deutsche Disc Golf, komm vorbei, da würden wir sofort vorne stehen und sagen, let me in. Genau, und wenn das halt irgendwie für dich überzogen und unsympathisch ist, dann hat man ja auch viel Zeit, die man mit denen verbringt, die sich dann eben nicht lohnend anfühlt.
Ja,
das
ist halt so ein Film.
Hat er denn irgendjemand anders was gegeben? Nee, also wenn der,
ach,
die beiden ist
egal.
Irgendeine
ich will
vom Ensemble,
da weiter drüber reden.
Nee. Okay,
ich finde, dass der Film, nein, wir müssen ja jetzt nichts finden, aber ich finde, findet ihr nicht auch, dass der Film so eine Dreckigkeit ausstrahlen will, aber sowas Klinisches hat? Also der ist so auf Film, irgendwie hatte ich die ganze Zeit so das Gefühl, und das ist was ich bei diesem aktuellen Filmmaking manchmal nicht so mag, das merke ich auch bei, habe ich in der Nosferatu-Folge auch angesprochen, ich weiß nicht genau, wie man es nennt, dieses vielleicht so Center-Staging, also dass wir sehen so, die Kirche ist auf dem Feld, sie ist ganz weiß, die Kamera über das Feld zoomt so auf die Kirche hin. Schnitt, wir sind in der Kirche. Die Tür ist genau im Zentrum, geht auf, wir sehen die blutverströmte Figur, kommt rein. Gegenschnitt, der Pfarrer ist so komplett ausgestellt auf der Kanzel, zwei Leute perfekt daneben, und dieses so, das hatte ich die ganze Zeit, dass der Film so natürlich diese Grittiness will, aber irgendwie so eine Ausgestelltheit die ganze Zeit hat, auch wie man vor der Scheune steht, wie man so zusammen geblockt ist. Ich hatte immer so das Gefühl, es hat sowas seltsam Gemachtes, und vielleicht liegt das auch bei mir bei Michael B. Jordan, dass der so ein bisschen aus diesem Saubermann-Image, was ich schon auch mit dem verbinde, für mich nicht so ganz rauskommt in dem Film, und dadurch hat er das so was Bemühtes vielleicht für mich. Ja, das ist so eine weitere Sache, dass ich irgendwie so das Gefühl hatte, für Southern Gothic und was wir da alles schon so gesehen haben, habe ich so dieses Bühnenhafte, dieses Klare, dieses irgendwie vielleicht doch nicht so dreckig genug auch die ganze Zeit so gehabt.
Und ich sehe das zu 100% auch so, wie du sagst, dass es immer sehr zentriert ist, sehr gestaged, und ja auch diese ganze Party-Location kammerspielartig da hingestellt ist. Und aus irgendeinem Grund wirkt es bei mir anders, weil für mich, ich habe mich während des Trailers schon in diesen Film verknallt, bei dem Bild, wie der irische Vampir da mit verbrannt rauchender Haut einfach so irgendwie aufs Feld gedroppt wird und auf dieses Haus der beiden weißen Musiker zurennt. Das ist genauso, wie du es beschreibst, Christian, aber das habe ich halt als super schön und ästhetisch drüber empfunden, und das sagt mir doch, aber dieser Vampir ist da jetzt einfach so hingedroppt worden und rennt auf die zu, und die können, also die werden drauf reinfallen, so. Also muss es nicht so aussehen, ich weiß es nicht, aber wenn man, ja.
Also allein das Grading könnte ich mich so drüber aufregen, aber ja, das ist wie bei Nosferatu, alle gesagt haben, wow, die Cinematografie, und ich dachte so, ja, so macht man es halt heutzutage, und das dachte ich halt hier auch total, leider.
Also der hat auf jeden Fall einen großen Hollywood-Look, also wie gesagt, dass auf IMAX gedreht wurde von einer sehr talentierten Kamerafrau und dass da eine Menge Budget in halt auch die Bildgestaltung geflossen ist, das kann der nicht verstecken, und es gibt auf jeden Fall einen Hollywood-Look, den danach empfindet. Und was ich aber trotzdem mochte, ist, für mich hatte der Film eine gewisse Textur. Also ich fand, der hat was, wo ich das Gefühl habe, hier ist es irgendwie. Mississippi, es gibt Staub, es gibt Trockenheit, es gibt Baumwolle, also wie der das in Szene gesetzt hat, also gritty ist halt das falsche Wort, also der ist nicht schmutzig, aber ich hatte halt das Gefühl, der ist halt so texturiert, ich hatte das Gefühl, man kann halt sehen, aus welchem Stoff die Kleider von den Leuten sind, wer halt irgendwie dreckige Fetzen und wer feine Maßanzüge trägt, wie sich halt die Dinge anfühlen und wenn es halt dann Blood and Gory wird, dass es halt Sachen sind, die halt irgendwie schleimig sind, die halt irgendwie visceral sind in gewisser Weise. Also das hat der mir eben schon gegeben, dass er halt ein Gefühl hatte und keine Glätte wie wie auch immer, ich will jetzt nicht wicked sagen, aber also das, also es gibt so einen anderen Hochglanz-Look, den ich sehr viel unpersönlicher finde als das, was Kugel hier präsentiert. Aber von der reinen Bildkomposition sehe ich auf jeden Fall, dass da halt eine Hollywood-Bildsprache weiterhin angewendet wird.
Okay, ich habe das Gefühl, jetzt fackelt hier bei uns, was das Pop-Podcast-Studio gleich ab, weil wir uns so in Rage hier nicht in Rage reden, aber in, auch in einem Reigen uns auf jeden Fall befinden. Ich stelle euch mal die 1-Million-Euro-Frage. Christoph, muss man Sinners gesehen haben?
Also mit dem kleinen Vorwort, dass er tatsächlich manchmal sehr an die Substanz geht, dass er erschreckend und blutig sein kann. Also wenn man keinen Magen für Horror hat, dann sollte man sich den einfach nicht angucken, glaube ich. Da hat man keine schöne Zeit bei.
Aber sehr, fandst du nicht recht zahm? Also für so einen Horrorfilm, es gibt ja eigentlich weniger explizite Szenen, oder?
Also ja und nein. Also ich habe halt schon in meinem Kino gemerkt, dass halt Leute oft sehr unangenehm berührt war, sodass die schon sich gegruselt haben, dass halt eben gerade durch den Anfang und durch die paar Jumpscares, die es gab, halt so Schocks reingekommen sind. Und ich glaube, wenn du einfach, wenn du den Horrorgenre nichts abgewinnen kannst, dann ist das nicht der Film, der deine Meinung ändert. Dann ist das nicht der, der dich reinbringt. Und ich glaube, dann bist du am Anfang erstmal so rausgebracht, dass du ihn nicht guckst. Aber da das wahrscheinlich eine Minderheit der Hörerinnen hier ist, den Rest der Leute würde ich den tatsächlich empfehlen. Also ich finde, er sieht sehr schön aus. Ich finde sein Genre-Mix spannend. Ich finde die Bildschirmpräsenz aller Charaktere tatsächlich bis in die Nebenrollen gut besetzt. Die Musikszenen sind halt einfach audiovisuell ein Standout. Und für mich ist das halt ein Film, in dem man einfach insbesondere auf der großen Leinwand mit geilen Soundsystem und wenn man den in irgendein IMAX-Format bekommt, erst recht, einfach eine richtig gute Kinozeit hat. Und wahrscheinlich die größte Fußnote daran ist, ja, geil, wenn so ein Film so erfolgreich ist, wenn eine selbstgeschriebene, nicht Fortsetzungs-, nicht Franchise-Sache so ein Überraschungshit wird. Und auch das möchte ich auf jeden Fall gerne supporten. Also schaut ihn euch an und guckt, ob ihr Team Christian oder Team Christoph Clara seid.
Go for it. Ja, ich sage, man muss ihn nicht gesehen haben. Es ist oft so, dass mich in letzter Zeit das nochmal überzeugt, wenn ich thematische Zusammenhänge erkenne, die ich vorher nicht gesehen habe. Und das habt ihr tatsächlich auch total. Also ich habe wirklich sehr, sehr viele Sachen jetzt nochmal erkannt, bei denen ich dachte, ah, das habe ich vorher so nicht gesehen, ah, das ist wirklich vielschichtiger, als ich dachte. Das finde ich doch jetzt wirklich ganz gut gemacht. Aber ich bin jetzt so ein Filmbro und sage so, nee, hat mich aber trotzdem irgendwie nicht überzeugt. Fand ich irgendwie, fand ich so ein bisschen zu zusammengestückelt, fand ich tonal all over the place, fand ich visuell einfach nicht so gut. Und ich ziehe mich jetzt mal auf einfach diese Sache so zurück, mal wieder borstig und sage, nö, muss man nicht gesehen haben, aber könnt ihr gerne natürlich trotzdem schauen und es macht wirklich Spaß, darüber zu diskutieren. Also ich glaube, so viel Spaß hatte ich lange nicht mehr in der Diskussion in der Katz-Folge. Clara, muss man Sinners gesehen haben?
Ja, na klar. Alleine schon, um sich darüber zu streiten, wie wir gerade. Und auch nochmal zum Thema Grusel ganz kurz. Mir ging das schon unter die Haut. Ich habe mich auf dem Nachhauseweg doch ein, zweimal umgedreht, wenn irgendwie ein komisches Geräusch war, weil es mir nicht, also weil mir nicht ganz so unängstlich war nach dem Film und ich bin jetzt nun wirklich nicht dafür bekannt, zart beseitet zu sein, was Vampirfilme angeht. Von daher, ja klar, also anschauen und wenn man ihn gar nicht mag, kann man ihn, also kann man auf jeden Fall immer noch diskutieren darüber. Das ist auf jeden Fall nicht langweilig.
Kugler hat ja gesagt, dass eine seiner Hauptinspirationen auch visuell Puss in Boots The Last Wish war. Also vielleicht ist das irgendwie ein Double Feature, da wenn man irgendwie keinen Horror erträgt, dann einfach nochmal Puss in Boots gucken.
Interessant, weil ich mag ja Horror nicht so gerne, also im Gegensatz zu allen anderen Filmpodcastern auf der Welt. Und ich fand den sehr zahm irgendwie so in seinem Horror. Also ich hätte irgendwie gedacht, da passiert mehr. Ich habe das so geguckt und dachte, hätte ich meine Freundin doch mitnehmen können, denn die kann eigentlich sowas gar nicht sehen. Deswegen ja, interessant. Aber ich blicke da auch immer nicht durch mit diesen ganzen Horrorfilmen, die rauskommen, von denen manche mega erfolgreich sind und dann andere floppen so total und die Hälfte sind von A24 und die andere Hälfte von Blumhouse. Also das ist eine Welt, in der ich viele Fragezeichen auf jeden Fall über dem Kopf habe. Nicht so in der Welt der Kurzgeschichten, denn ihr könnt jetzt noch am Ende, also wir alle können Sachen empfehlen und ich mache meinen Streak weiter, indem ich jetzt am Ende immer Kurzgeschichtensammlungen empfehle. Und ich habe mich ein ganz bisschen mit Flannery O'Connor beschäftigt in dieser Southern Gothic Recherche, die ja eine der Schriftstellerinnen ist, die hauptsächlich so zu diesem Genre gezählt wird. Sie hat eine ganz bekannte Geschichte, A Good Man is Hard to Find heißt die, über so eine rassistische Frau, die immer so darum klagt, dass irgendwie alles den Bach runtergeht und die dann auf so einen Mörder, der sich durch die Lande schlägt, trifft The Misfit und dann versucht so den doch vom Guten zu überzeugen und das funktioniert nicht. Und das zeigt irgendwie viel über, ja, so diese, wie heißt das, so eine oberflächliche Werte, die man vertritt, die man aber im Herzen nicht hat, das kommt irgendwie am Ende raus. Und da geht es natürlich auch bei ihr ganz viel um das Schicksal auch schwarzer Menschen in den Südstaaten. Und eine andere Geschichte, die dann so posthum veröffentlicht worden ist, heißt auf Deutsch, alles was aufsteigt, muss sich begegnen. Everything that rises must converge. Da geht es auch um so eine, auch wieder rassistische Frau, die im Bus, also wir sind auch zu Jim Crow jetzt und es sind schon Schwarz und Weiße können zusammen im gleichen Bus fahren, aber ist es noch segregiert, glaube ich. Und ihr Sohn ist quasi nicht so rassistisch wie sie und begleitet sie und versucht dann immer quasi seiner Mutter den Rassismus auszutreiben, indem er sich extra neben Schwarze setzt in den Bus und immer so sagt, hier, guck mal und so weiter und so fort und träumt schon davon, wie es wäre, eine schwarze Freundin mit nach Hause zu bringen. Und das eskaliert dann so und entlarvt dessen eigentlich Antirassismus. Also, dass das auch nicht eigentlich echt ist, sondern er sich nur so überlegen fühlt dieser älteren Generation. Und so eine Pseudo-Überlegenheit der älteren Generation gegenüber, das ist auch ein ganz interessantes Thema. Also die Geschichten von Flannery O'Connor, ich habe diese deutsche Sammlung, die heißt Keiner Menschenseele kann man noch trauen, finde ich irgendwie auch einen starken Titel, kann ich bisher empfehlen von dem, was ich so gelesen habe. Und Leute, ich habe hier mit Sidney Sweeney Anyone But You geguckt, die große Rom-Com-Hoffnung des letzten Jahres. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Glenn Powell und Sidney Sweeney hatten mal was miteinander, dann gab es ein Missverständnis, sie hassen sich und müssen jetzt auf eine Hochzeit so tun, als wären sie zusammen. Und mir ging der richtig gut rein. Ich glaube, es hat geholfen, dass meine Freundin den so grauenhaft fand, dass sie wirklich also fast mit den Augen von der Couch gerollt ist. Dadurch habe ich so diese ganzen Witze, die nicht zünden, diese seltsame Hypersexualität, die super prüde ist, alles total genossen in diesem Film. Also ich fand ihn erstaunlich gut in seinem Missgriff, was viele dieser Comedy- und Rom-Com-Thematiken so angeht. Also falls ihr den noch nicht gesehen habt und am Ende sehen wollt, wie jemand mit einem Helikopter dann vor das Sydney Opera House kommt und um dann die große Zusammenkunft zu feiern, dann kann ich den schon empfehlen. Aber man muss ihn ein bisschen mit so einer Freude an der Katastrophe eigentlich schauen, Anyone But You. Clara, hast du was zu empfehlen?
Also wenn ich auch eine Lektüre anstatt eines Films nehmen darf, würde ich ganz gerne noch mal auf Bad Eater von Kylie Lee Barker hinweisen. Habe ich im Katz-Discord schon öfter gepostet. Aber das Buch hat mich dieses Jahr so begeistert wie fast nichts und passt insofern thematisch, dass es auch sehr gore-lastig ist und übernatürlich ist, weil worum es geht, ist ein 26-jähriges Mädchen in New York. Während der Corona-Pandemie hat damit zu kämpfen, dass sie aufgrund ihrer asiatischen Familiengeschichte Rassismus ausgesetzt ist, der sich durch die Pandemie nochmal verstärkt. Und die Geschichte von ihr auch erzählt wird mit Geisterelementen, auch ein leichter Vampiranklang. Und dann geht es aber auch noch um einen Serienmörder. Und es wird sehr blutig und sehr hart. Und es ist nichts für schwache Nerven, aber es ist brillant geschrieben.
Bat Eater von auch Fledermaus. Fledermaus-Thematik hier mit drin. Christoph, hast du irgendwas noch zu empfehlen?
Ja, wir hatten ja schon gesagt, wahrscheinlich kommt die Folge zu spät raus, aber falls ihr die am 1. Mai noch hört, zeige ich in der Kinoreihe im Metropolis hier in Hamburg den Film Wicker Man aus den 70er Jahren, was einer meiner liebsten Horrorfilme im weitesten Sinne ist, auch wenn er mehr ist als nur ein Horrorfilm. Und was halt auch wirklich der perfekte Mai-Film ist, weil er eben mit den Thematiken zum Maifest spielt. Und wenn man den verpasst hat, unsere Reihe geht weiter. Wir zeigen ganz, ganz starker Themenwechsel im nächsten Monat in der Musikuniversität hier, HFMT, Hochschule für Musik und Theater, den Animationsfilm Melodie des Meeres, der einfach super schön ist. Das wird so ein Familienwohlfühltag. Und wenn man Lust hat, das zu sehen, ich habe einen Instagram-Kanal, Christoph schaut Filme, da kommt das immer raus. Die letzten Filme, die ich gesehen habe, werden da auch demnächst verlinkt. Da war ich nicht tatsächlich mal leider nicht so begeistert. Ich habe nämlich in kurzer Reihenfolge Opus und Death of a Unicorn gesehen. Und obwohl A24 ja ein Kultstudio ist.
Ja, viel aber auch B-Ware irgendwie ich auch so gefühlt. Ne? Ja.
In letzter Zeit irgendwie schon. Aber deren große Filme, die halt wirklich eine Riege von Top-Regisseurinnen hervorgebracht haben, stellen halt ihre kleineren Sachen in Schatten. Und Opus und Death of a Unicorn habe ich beides die Kritiken für einen Filmdienst geschrieben, kann man sich online angucken. Ich hatte mit beiden ganz ähnliche Probleme, dass sie sich so angefühlt haben wie Filme aus einer Zeit, wo Leute nicht mehr genuin eigene Stoffe verfilmen, sondern so ein bisschen die Formel, die damals erfolgreich war, immer und immer wieder machen und mit den Mix halt so ein bisschen auf den Po fallen. Also ich bin gespannt, ob die ihr Publikum finden, ob die ihre Fans finden. Bei Sinners war ich positiv überrascht, bei den beiden bin ich sehr gespannt, aber das waren halt zwei, wo ich dachte, wow, hier habt ihr leider beide Male eine Menge Potenzial, meiner Meinung nach.
Die haben den Opus doch noch auf Deutsch schnell in Alfred ja, Moretti's Opus.
Alfred Moretti's Opus.
Benannt. Ich habe irgendwann doch mal damit mal so Leute Ü60 ins Kino kriegen will, weil die irgendwie so denken, das ist bestimmt ein berühmter Komponist.
Ah, oder der Alfred Moretti, den habe ich schon damals gern gehört.
Das war noch richtige Musik damals von Alfred Moretti. Ja, stark. Mir ist sogar jetzt aufgegangen, eventuell mal gucken, muss ich nochmal drüber nachdenken, aber dass diese, weil diese erste Musikszene, ne, diese, wo alles zusammenläuft in Sinners, so stark ist, vielleicht nützt das, dass der Film am Anfang sich so ein bisschen holprig anfühlt, sogar für diesen Effekt. Naja, das will ich nicht wieder aufmachen, diese Can of Worms. Wir haben jetzt darüber geredet. Vielen Dank euch beiden für die Diskussion, dass ihr hier zu Gast wart und mir über Sinners gesprochen habt. Hat großen Spaß gemacht.
Gerne, gerne. Bis zum nächsten Mal.
Hoffentlich bald wieder neuer Vampirfilm. Bis dahin.
Genau. Wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.